Coco Dronic habt ihr gehört, digital ist besser. Der Martin von der Informationsstelle Militarisierung ist hier, um über den IMI-Kongress, der am Wochenende ist, zum Thema Rüstung digital mit mir zu sprechen. Würdest du sagen, digital ist besser?
Ich persönlich würde sagen, auf gar keinen Fall. Also, jetzt hole ich einmal schon mal kurz in eine ganz andere Richtung aus, aber in Tübingen finden ja noch weitere Auseinandersetzungen statt. Nicht nur der IMI-Kongress, wo es auch um Digitalisierung und nicht im Hauptfokus, aber in Teilen auch um künstliche Intelligenz gehen wird, sondern in Tübingen finden ja auch die Auseinandersetzungen um Cyber Valley statt, um ein großes künstliche Intelligenz-Forschungscluster. Und diese Aussage würde ich so auf gar keinen Fall unterschreiben, was da an künstlicher Intelligenzentwicklung, an autonomem Fahren, an neuer Industrie, an verschiedensten Dingen entsteht im Zuge dieser Digitalisierung und was gesellschaftlich überhaupt noch nicht eingefangen ist und irgendwie in sozialen Rahmen gebracht ist. Genau, da würde ich erstmal grundlegend widersprechen. Und wir nehmen Digitalisierung ja auch zum Aufhänger von dem Kongress, also Rüstung digital in dem Fall. Vor 2 Jahren haben wir uns schon mal mit Krieg im Informationsraum, also sowohl auf der Seite von Propaganda als auch von Cyberkriegsführung, Hacken, sozusagen Krieg im Internet in Anführungsstrichen auseinandergesetzt. Und dieses Jahr soll es aber darum gehen, wie die Rüstungsprozesse sich verändern, was für neue Waffen tatsächlich kommen, aber auch was für Strukturen gesellschaftlich sich verändern, um diese Rüstungsprojekte möglich zu machen und wie sich die Bundeswehr und der ganze Apparat darum, die wehrtechnische Industrie, wie sich das alles verschiebt, welche politischen Rahmenbedingungen es braucht, dass die Bundeswehr das überhaupt machen kann, wie sie sich das vorstellt.
Warum ist es aktuell gerade ein wichtiges und spannendes Thema?
Naja, man könnte jetzt böse sagen, das ist halt gerade so der Gassenhauer irgendwie. Die Sau wird durch jedes Dorf getrieben und alle reden drüber. Aber tatsächlich haben wir uns hingesetzt und überlegt, machen wir das oder lassen wir das sein, genau aus dem Grund, und haben uns angeguckt, was gerade passiert. Und alle Diskussionen, die in der Bundeswehr zum Thema Zukunft geführt werden, da geht es einmal darum, größer, stärker, schneller zu werden, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Und ein relevanter Teil von dem mehr Geld in die Hand nehmen und vor allem schneller werden, ist genau diese Digitalisierung. Und das ist ein Thema, was in der Bundeswehr und in allen NATO-Armeen gerade massiv diskutiert wird und ein großer Treiber ist auch für die erhöhten Rüstungsausgaben, Thema 2%, also dass irgendwie versucht wird, die Rüstungsausgaben um noch weitere und weitere 10 Milliarden Beträge zu erhöhen. In all diese Themenbereiche spielt die Digitalisierung rein. Und auch Themen, die in Deutschland bis jetzt noch wenig diskutiert wurden, aber autonome Waffen, Drohnenschwärme, alles, was irgendwie für ein Horrorbild aus dem Science-Fiction, irgendwas, was die Amerikaner machen, gehalten wurde, all das wird gerade in der Armee massiv diskutiert und vorangetrieben, und darüber wollen wir an dem Wochenende reden.
Ich finde, digitale Militarisierung klingt erstmal ziemlich abstrakt. Kannst du für uns vielleicht 2, 3 Beispiele nennen, wie das konkret aussehen kann?
Na, ein konkretes Beispiel ist die sogenannte Digitalisierung der Landstreitkräfte. Also das heißt, alle Soldatinnen und Soldaten, die an Land kämpfen, aus den verschiedensten Waffengattungen, sollen alle vernetzt werden. Also Zehntausende Fahrzeuge, Zehntausende Menschen, alle brauchen ein Digitalfunkgerät, es braucht Riesennetze, Riesensoftware, die das alles überblickt, was, wo, wie sich bewegt. Jedes Auto soll zu einem kleinen Funkknoten werden, die wieder miteinander funken. Und das alles ist aber erstmal nur die Voraussetzung dafür, um dann anzufangen, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, um Prozesse zu steuern, irgendwelche Vorhersagen zu machen, was der Gegner machen könnte, wie man reagiert, um das Ganze auf einem sogenannten gläsernen Gefechtsfeld tatsächlich wie in irgendwelchen Filmen auf einer großen Leinwand projiziert zu sehen, wo irgendwelche Generäle stehen können und so am riesen Touchscreen ihre Einheiten durch die Gegend bewegen können. Und auch, das ist die Grundlage, um eben dann Drohnen und halbautonome Systeme, sogenanntes Manned-Unmanned-Teaming, also dass ein Roboter oder ein autonomes Fahrzeug mit einem Menschen zusammenarbeiten soll, um all diese Prozesse auf den Weg zu bringen, ist das Voraussetzung, dass ein Riesengeld in diese Kommunikationsinfrastruktur erstmal gesteckt wird. Also im Prinzip das, was im Zivilen das Smartphone tut, in die Armee zu bringen und aber in einer Art und Weise, dass sie für Kampfsituationen ausgelegt ist.
Du bist ja beim Kongress über die Digitalisierung der Bundeswehr, Untertitel ist auf dem Weg in die Kriegswirtschaft sprechen. Kannst du da nochmal vielleicht genau sagen, worum wird es in deinem Vortrag gehen?
Na, der Aufhänger ist genau diese Digitalisierung der Landoperationen, über die ich gerade schon ein bisschen was erzählt habe. Und da gibt es 3 Thesenpapiere aus dem Heer, die versuchen sozusagen aktiv mit der Digitalisierung Politik zu machen, auch massiven Druck aufs Ministerium, auf die Politik ausüben und sagen, sie brauchen grundlegend neue Strukturen, weil das Gerät funktioniert nicht, das Geld kommt zu langsam, viel zu viel Bürokratie. Im Prinzip diese ganzen Zivilisten, Gesetze, Politiker, Parlamente, die da im Weg stehen, dass sie schnell Dinge einkaufen und an die Front schicken können, ausprobieren können, das steht ihnen alles im Weg. Das muss alles umgebaut werden und sie brauchen Strukturen, dass sie den zivilen Markt überblicken können. Also die Forschung, die aktuell vor allem im Zivilen passiert, im Bereich KI, im Bereich autonome Systeme und so weiter und so fort. Digitalfunk ist im Zivilen viel früher angekommen als in der Armee. Dass sie all das permanent scannen, die Prozesse, die sie interessieren, an sich ziehen, für die Armee weiterentwickeln. Dann Teststrukturen aufbauen, in denen sie die Anwendungen, die gerade kurz vor der Produktreife sind, unmittelbar in Panzer einbauen, an Menschen dran kleben und die unmittelbar testen, quasi im simulierten Kriegsbetrieb. Und dann, das ist auch alles auf dem Weg tatsächlich, also noch nicht in den letzten Details, aber das fängt gerade an zu passieren. Und wo sie dann drauf raus wollen, und das ist wirklich ein absoluter Hammer, ist eine sogenannte Werft fürs Heer zu bauen. Also, dass sie das gesamte Material von Einheiten zu 5000 ungefähr in diese Riesenfabrik, in diese Werft bringen, das Ganze auf den neuesten digitalen Stand setzen und das Ganze dann als modernisierte Großeinheit wieder rausgeht und die nächste da reinfährt. Und das für alle 10 Brigaden, die das Heer hat, einmal durch. Und wenn die letzte durch ist, dann ist die erste schon wieder so veraltet, dass es wieder von vorne anfangen soll. Das Ganze läuft nach dem Spiralmodell der Softwareentwicklung, also tatsächlich eine Aufrüstungsspirale im wörtlichen Sinne, die da innerhalb des Heeres und für die Landstreitkräfte forciert wird. Und das ist nur ein Beispiel, das funktioniert in den anderen Bereichen ähnlich, wenn auch im kleineren Maßstab. Aber ja, genau, also es werden Strukturen da angesetzt, die eher an Rüstungs- und Industriestrukturen aus dem letzten Weltkrieg erinnern, als an irgendwas, was in der Nachkriegszeit unter politisch-bürokratischer Kontrolle im Rüstungsprozess passiert ist.
Wie begründet die Bundeswehr das denn, dass sie da so digital aufrüsten möchte?
Ja, die setzen an und sagen, sie haben 20 Jahre sich primär auf Auslandseinsätze fokussiert. Und da könnte man das ja machen irgendwie, da ist man jetzt mal stumpf runtergebrochen irgendeinem Taliban technologisch weit überlegen und da wäre das alles nicht so wild. Aber jetzt in der aktuellen Konfrontation, vor allem mit Russland, das wird ganz offen und gerade rausgesagt, so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand spielt da China auch auf eine Art eine Rolle. Genau, in diesen Konfrontationen könnte man sich das aber nicht mehr erlauben, technologisch so rückständig zu sein, sondern da würde es darum gehen, die heißeste, neueste Technologie am Start zu haben und dadurch einen Wirkungsvorsprung zu erlangen, so heißt es dann im Militärsprech. Und genau, da geht es um die sogenannte Golden Hour, also wer in der ersten Stunde alles in die richtige Richtung treibt, wer die richtigen Cyberangriffe setzt, wer die richtigen Einheiten an den richtigen Orten platziert und sozusagen einfach schneller ist als der Gegner, der wird für die Zukunft in den Visionen der Militärs als der Stärkere gesehen. Und genau für diese Konfrontation mit Russland, für diesen hinsinierten Krieg, auf den sie sich vorbereiten, genau darum geht es.
Also sozusagen wieder so ein kalter Krieg, wer die bessere digitalisierte Armee hat.
Man könnte das durchaus so beschreiben. Der General, der für diese Digitalisierung die letzten Jahre maßgeblich verantwortlich war, hat auf einer Konferenz in London tatsächlich davon gesprochen, dass wir uns in einem lauwarmen Krieg befinden würden. Also dass der Kalte Krieg sozusagen vorbei ist, die Zwischenphase auch. Und dass mit Hackerangriffen, der Situation in der Ukraine und verschiedenstem sich behakeln sozusagen gar nicht von einem Kalten Krieg zu sprechen wäre, sondern dass sozusagen das lauwarm ist und das ist jetzt nicht sein Sprech, aber ich würde sagen, mit den Maßnahmen, die er da drauf vorschlägt, es auch darum geht, sozusagen den Ofen weiter aufzudrehen, dass die Temperatur so langsam steigt. Das ist unglaublich gruselig, aber das ist das, wie das gerade in der Bundeswehr diskutiert wird.
Ich denke, Kritik daran ist offensichtlich. Trotzdem fände ich es schön, wenn du, also wir haben jetzt viel über so ein mulmiges Gefühl und dann über Science-Fiction-Szenarien geredet, aber so ein paar fundierte Kritikpunkte würde ich jetzt auch gerne noch hören.
Na, ein ganz simpler Punkt ist, das kostet Unmengen an Geld. Also allein für die direkt mit dieser Digitalisierung der Landstreitkräfte verknüpften Projekte werden dieses Jahr 2 Milliarden Euro ausgegeben werden. Vermutlich sogar mehr, aber das lässt sich im Detail nicht immer ganz einfach feststellen. Und dieses 2%-Ziel der NATO, also 2% hört sich immer so wenig an, aber da geht es darum, nochmal die Hälfte auf die aktuellen Rüstungsausgaben draufzupacken in den nächsten Jahren. Das heißt, da wird Geld auch im sozialen Bereich und in anderen Bereichen fehlen, weil es in die Armee fließen wird. Da ist genau die Digitalisierung ein ganz entscheidender Baustein, warum das gerade so viel Geld braucht. Das ist ein total kritischer Prozess, auch hier in Bezug auf Tübingen, was dieses Cyber Valley angeht, dass, was ich gesagt habe, zivile Forschung permanent auf militärische Anwendbarkeit gescannt wird. Also sozusagen jedem Forscher, der irgendwie in diesem Technologiebereich unterwegs ist, sitzt quasi imaginär schon so ein Militär im Nacken. Das ist auch eine Situation, die für eine zivile Forschung nicht befriedigend sein kann. Und dann könnte man auch noch die generelle Kritik an dieser Digitalisierung einsetzen. Also da werden neue Großtechnologien in Gang gesetzt, von denen behauptet wird, sie wären effizienter, umweltfreundlicher, was bei Krieg und Militär eh grundsätzlich in Frage zu stellen ist. Aber da sozusagen der nächste Raubbau am Planeten auch ansetzt, irgendwie die nächsten Ressourcen aus dem Boden zu ziehen und so weiter, die nächste Spirale und was wir eben schon hatten, aber ganz stumpf runtergebrochen, es erhöht einfach massiv die Kriegsgefahr in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sozusagen morgen vor der Tür steht, aber dass die Gefahr tatsächlich für einen Krieg, den wir uns in unserer Generation, ich bin jetzt 30, irgendwie eigentlich nicht mehr vorstellen können, dass die Gefahr für so einen Krieg tatsächlich wieder näher rückt.
Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, warum ist es aktuell gerade ein Thema und was passiert da, was bedeutet Digitalisierung oder digitalisierte Aufrüstung. Jetzt würde ich gerne ein bisschen mehr über den Kongress erfahren. Worum geht es denn da so im Einzelnen?
Genau, ich würde euch einfach mal mitnehmen durchs Programm. Wir fangen an diesen Freitagabend um 19 Uhr, das ist der 29.11., und da fangen wir traditionell an im Hausprojekt in der Schellingstraße, in der Hausbar. Da gibt es eine Auftaktveranstaltung. Da gibt es um 19 Uhr ein bisschen was zu essen und ab 20 Uhr Programm. Der Titel ist dieses Mal Digitale Flops und andere Absurditäten aus dem Rüstungsalltag. Und viel mehr will ich euch dazu auch gar nicht verraten, außer dass es ein Quiz, ein bisschen spielerische Herangehensweise, vielleicht ein bisschen auch einen Blick mit Humor auf das ganze Thema geben wird, um einen gemütlichen gemeinsamen Einstieg zu haben, dabei vielleicht auch ein Bier oder eine Limo miteinander zu trinken und erstmal hier anzukommen in diese ganze Kongresssituation, auch für die, die von auswärts kommen. Und da einen Raum auch zum sich unterhalten zu haben. Und dann mit dem harten Kongress, sage ich jetzt mal, legen wir am Samstag, dem 31.11., also jetzt am Samstag los, um 12 Uhr. Da gibt es erstmal eine ganz kurze Einführung. Und dann machen wir weiter mit dem Thema Geostrategie digital. Da wird es einmal gehen um Blockbildung, Blockkonfrontation, um Technologievorsprung zwischen Blöcken wie den USA, China, aber auch der EU als eigener Block, auch in Teilkonkurrenz zu den USA. Und das sozusagen ein bisschen politisch einzuordnen, wie diese ganzen Technologieentwicklungen so eine geostrategische Sprengkraft auch haben. Da wird es drum gehen um den Weltraum, der zunehmend umkämpft ist, unter anderem auch, weil er eine Infrastruktur mit den Satelliten darstellt, die für die Digitalisierung ganz relevant ist. Und um autonome Waffensysteme, ganz grob, was ist der Stand, wie ist da, welcher Teil von Science Fiction droht in den nächsten Jahren unmittelbar Realität zu werden und welche politischen Versuche gibt es, genau das noch abzuwenden. Dann wird es ein bisschen konkreter, also zu versuchen, uns dem digitalen Gefechtsfeld, wie es gerade noch in der Vision ist, aber in den nächsten Jahren in die Umsetzung geht, näher zu kommen. Da wollen wir versuchen, über das Thema Videospiele und wie Videospiele auch ein Vorbild für reale Kriegsszenarien und Rüstungsmodelle sind, zu reden, um uns dem Thema ein bisschen zu nähern und dann konkreter über die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit, das sogenannte Man-on-Man-Teaming, also dass Soldatinnen und Soldaten unmittelbar eine Einheit mit einem Roboter-Auto, mit einem, die US-Armee hat ein Lastentier, ein mechanisiertes, digitales getestet, also Menschen oder auch mit einer Drohne, die permanent bei einem bleibt, Menschen und Maschinen sich zunehmend verknüpfen und da auch in Bezug auf Großprojekte der EU, also ein Kampfjet und ein Panzer der Zukunft, die im Prinzip gar nicht mehr ein eigenes Waffensystem sind, sondern nur der Kern, der Knoten von einem Schwarm von autonomen Waffen, Überwachungsdrohnen und was da alles drum rumschwirrt. Genau, über das Thema Rüstung digital und speziell die Bundeswehr haben wir gerade schon geredet. Da gehe ich jetzt erstmal nicht mehr drauf ein, aber das findet am Samstagnachmittag statt. Und abends ab 19 Uhr wollen wir uns einer Kontroverse widmen. Im Prinzip dem, wie wir heute in der Sendung angefangen haben, Digitalisierung als Chance. Aus unserer Perspektive mit einem dicken Fragezeichen. Und da aus einer feministischen und einer antikapitalistischen Position Kritik dran entwickeln und aber auch eine Position zu Wort kommen lassen, die aus einer linken Perspektive sagt, das wäre doch alles eine ganz gute Idee, das könnte uns eine wohligere Zukunft verschaffen und den Rahmen auch nutzen, um tatsächlich dann dieses Thema, was ein bisschen von dem militärischen Fokus weggeht und mehr in die breite Gesellschaft rein, auch mit euch da zu diskutieren. Dann ist der Samstag schon rum. Genau, es geht weiter am Sonntag, dem 1.12. um 10 Uhr. Und zwar mit der Frage danach, wie diese ganzen Rüstungsgeschichten, diese ganzen digitalen Rüstungsgeschichten auch ihren eigenen Lobbyismus mit sich bringen, was vielleicht auch Teile von dieser ganzen Berateraffäre in der Bundeswehr mit digitaler Rüstung zu tun haben und wie da auf EU-Ebene von Industrieseite massiv Druck gemacht wird, um eben diese digitalen Rüstungsprojekte ins Laufen zu bringen. Wir wollen über Profiteure der Digitalisierung reden. Ganz konkret haben wir uns drei Firmen rausgepackt, rausgesucht, die in der digitalen Rüstung aktiv sind. Das sind in dem Fall jetzt, es hätte auch andere Beispiele geben können, Thales, Airbus und Atos. Atos hat ein Tochterunternehmen unmittelbar in Tübingen. Thales sitzt an der Autobahn Richtung Stuttgart und Airbus am Bodensee. Also sie sind alle auch hier unmittelbar vor Ort oder in der weiteren Region verankert und sind alles Firmen, die unmittelbar in diese digitalisierte Aufrüstung inbegriffen sind Und das wollen wir aber nicht machen aus der Perspektive sozusagen vom Vogel aus irgendwie, aus irgendeiner wissenschaftlichen Perspektive oder ähnliches, sondern dass das Leute, die vor Ort auch sind, wo Standorte von diesen Firmen sind, ein bisschen was über diese Firmen erzählen. Und auch wenn es da jetzt nicht unmittelbar Bewegungen unbedingt gegen diese Firmen, sozusagen mal eine Perspektive von vor Ort und vielleicht, wie sich das auch dahin entwickeln könnte, dass da was getan wird. Und das große Finale ist dann um 13 Uhr am Sonntag das Abschlusspodium. Da soll es nochmal darum gehen, dieses ganze Digitalisierungsthema in die 2%-Debatte, also die massiven Geldzuwächse, die für Rüstung gefordert werden, einzuordnen und das nochmal ein bisschen auf breitere Beine zu stellen. Eine gewerkschaftliche Perspektive, eine Frage, was diese militärische Rüstung auch mit einer zivilen Aufrüstung von Überwachung und Polizei und ähnlichem angeht. Genau, da verschiedene Perspektiven auch nochmal auf den Tisch bringen und im besten Fall auch welche, die zu diskutieren sind, was sich da für Widerstand, Protest, Auseinandersetzungen dran entzünden kann. Genau, das ist das sportliche Programm für dieses Wochenende und wir freuen uns, wenn ihr da vorbeikommt. Das Ganze ist umsonst, wir freuen uns natürlich über Spenden, aber es gibt da keinen Eintritt, der gezahlt werden muss. Es gibt eine Kleinigkeit an Snacks und Getränken auch da vor Ort und man muss sich nicht das Ganze am Stück angucken, sondern man kann sich auch einen einzelnen Vortrag oder ein einzelnes Panel raussuchen und dann da jeweils gezielt zu hinkommen. Achso, Entschuldigung, und ganz wichtig, das Ganze findet im Schlatterhaus statt. Und jetzt muss ich ehrlich gesagt selber nochmal auf die Adresse gucken. Das Ganze ist die Österbergstraße 2 beim Lustenauer Tor um die Ecke.
Das ist, wenn ihr da diesen sehr, sehr steilen Berg hinauflauft, dann kommt ihr beim Schlatterhaus an. Und falls ihr gerade nicht so gut einen steilen Berg drauflaufen könnt oder verhindert seid, dann überträgt die Wüstewelle am Samstag von 12 bis 16 Uhr auch live. Das heißt, da könnt ihr dann zumindest mal die Vorträge zum Thema Geostrategie digital und Gefechtsfeld digital euch anhören. Genau, aber natürlich ist es noch besser, weil ihr dann auch in Diskussionen mit einsteigen könnt, wenn ihr direkt einfach vor Ort kommt. Ja, du hast am Anfang immer mal wieder auch darauf verwiesen, dass diese Forschung, die im Cyber Valley, über das wir auch hier in der Sendung schon öfters und auch schon ausführlich gesprochen haben, gemacht werden soll oder gemacht wird, ja auch für militärische Zwecke benutzt werden kann, beziehungsweise dass da eben dieses, ich weiß nicht mehr, wie du es gesagt hast, aber das so anschaulich, dass jedem unabhängigen Forscher, jeder unabhängigen Forscherin so ein Militär im Nacken sitzt, um zu gucken, ob diese Forschung eben auch interessant für die Armee sein könnte. Und ja, du hast eben darauf verwiesen, dass das eben diese, eben auch hier im Cyber Valley so sein kann oder so sein wird. Und da war ja jetzt gerade im vergangenen Monat, also seit der letzten Sendung, die Entscheidung des Gemeinderates, da an Amazon zu verkaufen. Vielleicht auch nochmal ganz kurz zur Erinnerung, warum ist das problematisch?
Der Verkauf an Amazon, tatsächlich, da könnte man jetzt einen riesen Fass an Kritik am Konzern Amazon aufmachen. Ich glaube, hoffe, denke, die allermeisten haben es in den letzten Monaten gehört und mitbekommen. Ein anderer Punkt, der ganz entscheidend ist für dieses Cyber Valley, zumindest wird es von allen Industriepartnern und von der Uni und von weiteren Beteiligten, von den Max-Planck-Instituten behauptet, sie brauchen Amazon für die Strahlkraft. Also, dass dieses Ökosystem für KI-Forschung, wie es genannt wird in Tübingen, dass das erblühen kann, dass das irgendwie das Siegel von Amazon bekommt, dass es gut ist von einem Weltkonzern, der da in diesem Bereich unterwegs ist. Und für diese KI-Forschung braucht es enorme Mengen an Daten. Und das ist einfach was Amazon mitbringt. Die haben, egal ob Bilddaten, Bildverarbeitung für autonomes Fahren beispielsweise oder Tonaufnahmen von, weiß ich wie vielen Millionen oder Milliarden Menschen und die ganzen Internetsuchprozesse und so weiter und so fort, die haben Unmengen an Daten, an denen diese Forscher interessiert sind, die mitnutzen zu können. Genau, und damit ist Amazon sozusagen auch ein entscheidender Baustein, wo von den Cyber Valley-Vertretern gesagt wurde, wir brauchen die, sonst könnte das Ganze ins Wanken geraten. Das wäre aus unserer Perspektive nicht ganz unangenehm, wenn das genau passieren würde, dass das ins Wanken gerät oder zumindest erstmal so weit wieder auf die Füße gestellt wird, dass es eine Debatte darüber geben kann, was Gesellschaft überhaupt von diesen Entwicklungen will und was nicht und wo da Grenzen eingezogen werden und wie das auch kontrolliert wird unabhängig. Und davor ist meiner Meinung nach ein Punkt, wo das einfach alles irgendwie erstmal mit einer Notbremse angehalten werden müsste. Genau, jetzt ist diese Entscheidung im Gemeinderat gefallen, dass Amazon kommt, also nicht, dass Amazon kommt, Amazon ist schon mit 30 Mitarbeitern in einem kleinen Büro in Tübingen, aber dass die Stadt ein Baugrundstück verkauft hat an eine Projektentwicklungsfirma namens Reisch, die wiederum ein Haus baut nach den Vorstellungen von Amazon und dieses Haus dann an Amazon für die nächsten 10 Jahre vermieten soll, dass die da ihr KI-Forschungszentrum einrichten können, teilweise mit Technik, die 1:1 gespiegelt ist zum Max-Planck-Institut nebendran, was mit öffentlichen Geldern finanziert ist und wo der eine Leiter des Max-Planck-Instituts an den gleichen Dingen im öffentlichen Bereich und bei Amazon forscht. Und quasi dann das, was er die 4 Tage aus öffentlicher Hand bezahlt macht, quasi mit zu Amazon rübertragen kann und das da 1:1 in Profit umsetzen. Man könnte da tausende Geschichten erzählen. Wenn ihr euch ein bisschen umguckt in der Stadt, euch unterhaltet, irgendwie, es gibt unglaublich viele Texte, Gespräche, diverse Sendungen, die hier auch auf dem Radio gelaufen sind. Ich würde behaupten, Infos gibt genug, tauscht euch aus darüber. Und auch wenn jetzt die Entscheidung gefallen ist, dass Amazon hier bauen darf, ist noch nicht klar, dass Amazon auch Lust hat, hier sich tatsächlich breit zu machen. Also Amazon ist auch an Standorten, wo es ihnen politisch, gesellschaftlich unangenehm geworden ist. Zum Beispiel in Brooklyn, in New York, wollten sie ein neues Hauptquartier bauen und haben diese Pläne wieder geknickt, weil aus der Gesellschaft einfach eine massive Stimme kam, die gesagt hat, wir wollen euch hier nicht haben. Und auch das ist immer noch möglich. Also die ersten Verträge sind gemacht, das hat eine Richtung angenommen. Es haben jetzt alle realisiert, dass Amazon kommen soll nach der Idee der Mehrheit des Stadtrats, der Uni und Industrievertretern. Aber wir können als Gesellschaft da immer noch unsere Stimme erheben und da auch weiter mitspielen in diesem ganzen Prozess.
Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage, die ein bisschen diese beiden Sachen zusammenbringt, was du gesagt hast über Cyber Valley und Amazon und was du auch über den bevorstehenden Immi-Kongress am Wochenende erzählt hast. Für mich zumindest klang es immer so, als wären das richtig, richtig rasante Entwicklungen, die teilweise eben auch an gesellschaftlichen Diskussionen völlig vorbeiziehen. Was glaubst du, wie könnte eine konstruktive Diskussion über Digitalisierung allgemein aussehen?
Na, ob das dann von anderen als konstruktiv gewertet wird, ist schon gleich die Frage. Aber ich habe eben das Bild der Notbremse benutzt. Also meiner Meinung nach müssten diese Prozesse erstmal auf ein Minimum an Geschwindigkeit runtergefahren werden, um die Zeit, die gesellschaftliche Debatten einfach brauchen, überhaupt erstmal zu ermöglichen. Aber das ist genau das Problem, genau in dem Kontext von einer ökonomischen geostrategischen Auseinandersetzung als auch in einer militärischen geostrategischen Auseinandersetzung, dass da behauptet wird, wir haben dafür einfach keine Zeit. Wenn die Chinesen und die Amerikaner schneller sind, dann haben wir verloren und dann können wir eh einpacken und dann brauchen wir uns gar nicht mehr beschweren und sonst was alles. Diese standortnationalistische, technologieoptimistische und meiner Meinung nach ganz schön versessene und fatalistische Position kann man mit Sicherheit einnehmen. Aber ich würde dafür das genaue Gegenteil plädieren. Prozesse maximal runterfahren, maximal transparent machen, was natürlich für Industrie und auch Militär überhaupt nicht attraktiv ist, und in die Diskussion gehen. Leute bilden, Leute dazu animieren, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, auch wenn es erstmal gerade total abschreckend wirkt. Ich habe zum Beispiel kein Smartphone und stehe manchmal vor diesen Geräten und denke mir, was passiert da und was machen die Leute? Und wenn ich so ein Gerät hinkriege, muss ich erstmal gucken, wie ich es bediene. Ich weiß, da bin ich eher dann in der Kategorie Ü70 gelandet wahrscheinlich. Aber so geht es ganz vielen, dass sie Angst haben und das Gefühl haben, sie könnten es überhaupt nicht überblicken. Es bräuchte da Informatiker, Mathematiker, sonst wen, um das überhaupt übersehen zu können. Und auf eine Art stimmt es und auf eine andere können wir über die gesellschaftlichen Konsequenzen davon alle uns ein Bild machen und mitdiskutieren. Und das muss passieren, dafür braucht es Zeit und dafür braucht es in dieser Forschung maximale Transparenz. Und dafür sollten wir uns alle einsetzen, weil sonst wir auf einer wirtschaftlichen Ebene, auf einer Demokratieebene tatsächlich in Riesenfallstricke reinlaufen, meiner Meinung nach.
Und wenn ihr jetzt auch das Gefühl habt, dass ihr euch gerne noch mehr zu diesen Themen informieren wollt, dann kommt doch einfach am Wochenende ins Schlatterhaus am Samstag und Sonntag. Findet dort der IMI-Kongress zum Thema Rüstung digital statt am Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag dann von 10 bis 14.30 Uhr. Außerdem gibt es am Freitagabend um 19 Uhr schon eine Auftaktveranstaltung in der Hausbar der Schellingstraße, in der Hausbar des Wohnprojekts Schellingstraße. Genau, da könnt ihr natürlich auch hinkommen und solltet ihr verhindert sein aus irgendwelchen Gründen, dann könnt ihr zumindest am Samstag von 12 bis 16 Uhr die Kongressbeiträge im Radio anhören. Vielen Dank, Martin, dass du bei uns warst.
Ja, danke für die Einladung und vielleicht sehen wir uns ja am Wochenende auf dem Kongress oder sonst irgendwie hier in den weiteren Auseinandersetzungen mal wieder.